Deutschland wird in Zonen eingeteilt.
Nach der Kapitulation waren die Deutschen ganz dem Willen der Sieger ausgeliefert. Ihr Land wurde zur Kriegsbeute. Der deutsche Staat hörte auf zu existieren. Wie mit einem geschlagenen Deutschland zu verfahren sei, hatten die großen drei, die USA, die Sowjetunion und Großbritannien, bei ihren Kriegskonferenzen 1943 in Teheran und im Frühjahr 1945 auf Jalta erörtert. Eine gemeinsame Beratungskommission lieferte die Vorschläge. Viele Möglichkeiten wurden dabei entwickelt, von denen der Morgenthau-Plan nicht die wichtigste war, aber dafür am bekanntesten wurde. Schließlich kam man überein, dass Deutschland in Besatzungszonen eingeteilt werden sollte. Diese Zonen waren schon im Herbst 1944 festgelegt worden. Wo sich die Truppen der Anti-Hitler-Koalition bei Kriegsende gerade befanden, sollte bei der Verteilung der Beute also keine Rolle spielen. Aus der vorgesehenen Dreiteilung wurde jedoch eine Vierteilung. Im Februar 1945 wurde Frankreich auf der Konferenz von Jalta in den Kreis der Sieger mit aufgenommen und bekam aus Teilen der amerikanischen und britischen Zone eine eigene zugewiesen. Den Zonen stand jeweils der Oberbefehlshaber der betreffenden Streitmacht als Militärgouverneur vor. Sie waren nur ihrer jeweiligen Regierung verpflichtet. Berlin bekam einen Sonderstatus. Die ehemalige Reichshauptstadt wurde in Zonen, die Sektoren genannt wurden, aufgeteilt. Amerikaner, Briten und Franzosen teilten die Bezirke im Westteil der Stadt untereinander auf, die Sowjets bekamen den Ostteil. Dass Deutschland nun unter Besatzungsrecht stand, wurde auch dem Letzten bei der Verkündung der Berliner Deklaration am 5. Juni 1945 klar. Sie trug die Unterschriften der alliierten Oberbefehlshaber und machte deutlich, dass die Regierungsgewalt nun in alliierter Hand war. Fortan wurde in Washington, Moskau, London und Paris entschieden, was in Deutschland geschehen würde. Gemeinsam bildeten die vier Siegermächte den Alliierten Kontrollrat, der in Berlin saß. Durch ihn sollte die Besatzungsherrschaft über ganz Deutschland ausgeübt werden. Dreimal im Monat fanden die Kontrollratssitzungen statt. Das Prinzip der Einstimmigkeit wurde hier gepflegt. Es durfte niemand überstimmt werden. Dies bedeutete jedoch auch, dass die gemeinsame Politik funktionieren musste. Scheiterte sie, so würden sich die einzelnen Zonen automatisch auseinanderentwickeln. Ab dem 1. Juli 1945 nahmen die Truppen der vier Siegermächte, nach ihnen seit vielen Monaten bekannten Plänen, wie an unsichtbaren Fäden aufgereiht, ihre vorgeschriebene Position ein. Das bedeutete den Abzug der amerikanischen Truppen aus Sachsen und Thüringen und der Briten aus Mecklenburg. Die Rote Armee rückte nun in diese Gebiete ein. Der britische Premierminister Churchill war gegen die Preisgabe von Land an die Sowjetunion und wollte die Gebiete als Faustpfand für die anstehenden Verhandlungen mit Stalin in amerikanisch-britischer Hand behalten. Doch US-Präsident Truman bestand auf der strikten Einhaltung der Vereinbarungen mit der Sowjetunion, eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen für die in diesen Gebieten lebenden Menschen. Im Gegenzug räumten die Sowjets den Westteil Berlins, in dem jetzt die Westmächte ihre Truppen stationierten. Die Armeen und Verwaltungen der Sieger konnten sich nun in ihren Zonen und Sektoren einrichten.
Bemerkenswertes: Falsche Erwartungen. Die Siegermächte waren auf das Schlimmste vorbereitet. Sie erwarteten, in Deutschland an jeder Straßenecke auf Nationalsozialisten zu treffen, die sich zusammenrotten und einen Untergrundkampf gegen die Besatzungsmächte vom Zaune brechen würden. Unbegründet war diese Sorge nicht. Goebbels hatte mehrmals zu solchen Aktionen im Fall der Besetzung Deutschlands aufgerufen. Was die Siegermächte dann vorfanden, waren zumeist apathische Deutsche, die sich nach Zigarettenkippen bückten und für die jeder Gedanke an eine Fortsetzung des so eindeutig verlorenen Krieges vollkommen abwegig war.